Herzlich willkommen.
Tag zusammen.
Tag. Nehmen Sie doch Platz, sind noch ein paar Stühle frei. Da möchte ich den heutigen D-Day, den zweiten hier im Cast, kurz eröffnen, ein paar kleinere organisatorische Informationen rüberkommen lassen für diejenigen, die vielleicht noch nicht hier im Cast im Multifunktionsraum bisher gewesen sind. Einmal für diejenigen, die gerne parallel dann nachher auch was im Internet ausprobieren wollen. Dort finden Sie die Zugangsdaten zu dem WLAN, was jetzt nicht von uns direkt bereitgestellt wird, sondern eine Dienstleistung ist der Stadt Karst. In Verbindung mit der Infrastruktur, die hier im Multifunktionsraum zur Verfügung steht. Ja, wir sind also hier auch nur zu Gast. Zu dem Rückblick zum ersten Karster D-Day wird nachher der Frank Ahlert noch kurz ein paar Takte erzählen können. Und dann werden wir danach unmittelbar direkt in das Programm heute einsteigen. Wie das Programm aussieht, werden wir gleich noch kurz vorstellen. Örtlichkeiten hier an der Stelle sind noch so. Dort, wo der junge Mann da mit der hübschen Mütze steht, wenn Sie da rausgehen und Richtung Albert-Einstein-Forum gehen, da finden Sie dann auch entsprechende Örtlichkeiten. Ich sage da manchmal scherzhaft dazu, Kachelgrotten. Kommt noch jemand, der hört noch jemand rum, kommen wir hier rein. Also Karster D-Day, zweite Ausgabe, heute hier. Was wird da Sie erwarten? Was können Sie erwarten? Welche Programmpunkte haben wir da ungefähr vorgestellt? Wir werden uns also jetzt nicht unbedingt diese Programmpunkte wirklich komplett so abarbeiten, aber das soll so eine grobe Richtung sein. Dass wir ungefähr wissen, wenn Sie vielleicht zwischendurch noch irgendwo Zigarettchen rauchen wollen oder einen kurzen Spaziergang machen wollen, dann haben Sie da jetzt einen Eindruck davon, was wir heute hier vorstellen wollen. Ich selbst bin der Hanjo Löwen, bin also schon sehr lange mit Linux unterwegs. Im Grunde genommen bin ich als junger Hüpfer, der hier in Holzbüttchen aufgewachsen ist, mit dem kleinen Computer, den Sie da unten in der Mitte sehen, aufgewachsen und habe dann eigentlich ständig in irgendeiner Form mit Bits und Bytes im Laufe meines Berufslebens zu tun gehabt und befinde mich also inzwischen nach einer etwas schwierigeren Phase, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will, und nach dem Beginn meines Vorruhestands hauptsächlich damit beschäftigt, zum Beispiel solche Veranstaltungen wie heute mitzuorganisieren und zu unterstützen, beziehungsweise insbesondere die Karster Linux User Group, die hier mit ein paar ehrenamtlich engagierten IT-Fachleuten vertreten sind, die Sie danach auch vielleicht noch kennenlernen können, beratend zur Seite stehen, die Sie fragen können, die Sie löchern können, wo wir danach in der Praxis auf den verschiedenen Rechnern, die hier stehen, auch mal die eine oder andere Frage oder praktische Übung, was zeigen, mal anfassen, mal ausprobieren, mal beschnuppern, durchführen können. Und damit möchte ich dann dem Frank das Wort geben, der uns kurz die Eröffnung präsentieren wird und nochmal auf den ersten D-Day zurückblickt, bis ich dann gleich wieder auch das Wort ergreife und dann speziell auf das Hauptthema des heutigen D-Days angehen, sprich das Thema Linux. Ja, was ist das überhaupt? Was kann man damit machen? Das ist das okay. Bitte, Frank.
Ja, vielen Dank, lieber Hanjo. Mein Name ist Frank Ahlert. Beruflich bin ich Mediendesigner und beschäftige mich schon seit kurzem erst mit den Möglichkeiten des Fediverse, von Open-Source-Programmen. Linux ist das gerade so ein bisschen, da fange ich jetzt gerade mit an, muss ich gestehen. Was ich jetzt versuchen werde, ist das, was ich am ersten D-Day in epischer Breite erzählt habe, das jetzt wirklich einzustampfen auf 20 Minuten. Das heißt, ich mache jetzt so einen kleinen Galopp durch dieses weite, große, aber auch wichtige Thema. Und wenn es dann anschließend noch Fragen gibt, um das nochmal zu vertiefen, werde ich da vorne sitzen und dann können wir das alles nochmal besprechen. Das ist dann das übergeordnete Thema, warum das Ganze hier stattfindet, dieser D-Day, was das für einen Ursprung hat. Ich fange jetzt einfach mal an. So, mal gucken, wie schnell es geht. Der Digital Independence Day ist Ende Dezember auf dem Chaos Communication Congress in Hamburg ausgerufen worden von Marc-Uwe Kling von der Bühne, mit dem Ziel, dass sich Menschen auf den Weg machen, Schritt für Schritt, also Monat für Monat, sich also von Big Tech Unternehmen zu entfernen und Alternativen auszuprobieren. Denn, ich mache jetzt einen kleinen Rückschritt, das Internet ist ursprünglich dezentral aufgebaut gewesen. Das stammt noch aus der Zeit des Kalten Krieges, wo sich Forscher, Wissenschaftler hingesetzt haben und haben gesagt, okay, wie können wir die Kommunikation sicher machen, auch wenn jetzt irgendein Kommunikationszentrum durch irgendeinen Angriff getroffen wird. Und dann wurde es quasi dezentral aufgebaut. Und das ist der Ursprung des Internets, wie wir es eigentlich haben wollen. Es ist dann im Laufe der Zeit leider von einigen schlauen Köpfen, die damit sehr viel Geld machen wollen, immer mehr zentralisiert worden. Das heißt, wir haben uns alle in den letzten 20 Jahren freiwillig in Silos begeben, weil es einfach schön bequem ist. Man hat dann sein Facebook, man hat dann sein WhatsApp und man hat dann das Ding, das funktioniert alles und jeder hat es irgendwie und dergleichen. Haben aber leider die negativen Dinge völlig außer Acht gelassen. Mittlerweile spüren wir, glaube ich, alle, was es für Auswirkungen hat, wenn wenige Menschen zu viel Macht haben über die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Das sind also zum Beispiel Meta, das ist Google, also Alphabet, das ist Twitter X, also Elon Musk und so weiter, die bestimmen, wie die Kommunikation stattfindet, welche Informationen wir aufgespielt bekommen und können uns so wunderbar steuern. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das demokratiefeindlich ist, was da passiert. Wir haben die Möglichkeit, uns davon auch wieder zu befreien. Und deswegen, glaube ich, sind jetzt ein paar von den Leuten hier, die sagen, okay, ich verstehe das Problem, aber wie komme ich da raus? Zwischendurch, das ist mal so eine ganz interessante Dokumentation gewesen, kann man immer noch auf der ZDF-Mediathek sich anschauen. Es gibt wunderbare Dinge mittlerweile, wunderbare Dokumentationen. Letztens war etwas über die Gefährlichkeit der Apps, wo also unsere Wege aufgezeichnet werden von jedem Einzelnen. Und jeder ist quasi nachvollziehbar, wo er wohnt, wo er arbeitet, wo er spazieren geht, wo er beim Arzt ist und so weiter, weil wir eben ständig auch den Standort mitteilen, diesen verschiedenen Apps. Hier in der Zeit gibt es auch immer wieder sehr gute Artikel. Ich mache es jetzt wirklich im Schnelldurchgang. Ein paar Beispiele ganz kurz, was Big Tech jetzt schon macht. Also was macht Microsoft, was macht Google, was macht Meta und was macht X. Letztes Jahr, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hatte, ist der Internationale Strafgerichtshof massiv unter Druck geraten, beziehungsweise der Chefankläger vom Internationalen Strafgerichtshof. Donald Trump hat irgendwie gesagt, der Internationale Strafgerichtshof erhebt Anklage gegen Netanyahu, das will ich nicht, macht was. Und dann haben die mal eben Outlook gesperrt. Also das heißt, der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs kam nicht mehr an seine E-Mails. Ende.
Mossad, ja.
Bitte?
Mossad, ja, greift ein.
Nee, das war Microsoft. Microsoft, nicht Mossad, Microsoft war das. Microsoft hat den Hebel umgedreht. Das haben die im letzten Jahr noch bei vier anderen Anwälten vom Internationalen Strafgerichtshof gemacht. Dieses Jahr war es eine Anwältin aus Brasilien, die dort arbeitet. Da ist nicht nur sie kaltgestellt worden, sondern auch ihr Mann, ihre Kinder und ihre Eltern. Das heißt, die konnten nichts mehr über PayPal bezahlen, die konnten nicht mehr über Microsoft raus, über Outlook und dergleichen. Das war alles gesperrt. Das heißt, die sind komplett entdigitalisiert worden. Und da merkt man eigentlich, welche Macht dahinter steht, die wir eben diesen Big Tech Unternehmen und eben auch diesem Staat in den USA freiwillig übergeben.
Wenn Sie Flash haben und brauchen eine moderne Autos, dann stehen Sie auch schön.
Genau. Ja, Stichwort Microsoft, die können also nicht dafür garantieren, dass die Daten, die hier auf europäischen Servern gelagert sind, nicht in die USA abwandern. Es gibt mehr Lobbyisten in Brüssel, als überhaupt Leute in der EU arbeiten. TikTok in den USA wird von Trump-Verbündeten geleitet, auch sehr praktisch. Dann gibt es noch die Aushändigung der BitLocker-Keys an das FBI, ChatGPT spielt jetzt in den USA zumindest schon Werbung ein. Wird es dann auch irgendwann hier geben? Vielleicht ist es schon, ich weiß es nicht. Diese Eisgeschichte, wo also Migrantinnen und Migranten ja, außer Landes geschafft werden, ist auch ohne Social Media nicht möglich. Also dieses Homeland-Ministerium jagt Eiskritiker über Social Media. Das heißt, es wird alles getrackt und es wird alles ausgewertet. Ja, man ist denen ausgeliefert. Und natürlich haben die USA auch mitbekommen, dass hier in Europa doch der Datenschutz ein bisschen höheren Stellenwert hat als dort drüben. Die Diplomaten sind angewiesen worden, in Europa Maßnahmen zu ergreifen, damit eben diese Datensouveränität hier möglichst eingedampft wird. Aber nach diesem ganzen Schlimmen, was jetzt so zu sehen oder auch wirklich zu fühlen ist teilweise für die Leute, die Möglichkeit haben wir alle in den Händen, dass wir sagen, okay, wir suchen uns andere Alternativen der Kommunikation, andere Suchmaschinen, andere Social Media, andere Betriebssysteme, die eben nicht von Big Tech Unternehmen gesteuert werden. Und das können wir dann jetzt alles machen. Und dieser D-Day ist halt die Möglichkeit, dass man sagt, einmal im Monat versuche ich, mich von einem dieser Dienste abzumelden und was anderes auszuprobieren. Es gibt auch schon einige positive Beispiele. Der Internationale Strafgerichtshof hat natürlich reagiert und hat gesagt, okay, Microsoft hat versucht, uns zu sperren, dann schmeißen wir Microsoft raus und sind da schon mal auf OpenDesk umgestiegen. Das heißt, sind dadurch nicht mehr erpressbar. Sehr schlauer Schachzug. Man sieht hier auch in Europa, dass Twitter X von Elon Musk, dass da schon rapide Nutzerrückgänge zu verzeichnen sind, also am stärksten in Luxemburg mit -40%, -8,7% in Deutschland nur, gut. Aber der EU-Durchschnitt ist halt bei -19%, wo immer weniger Leute X oder Twitter nutzen wollen. Und es gibt immer mehr Leute, die sagen, okay, ich wechsle zusätzlich zu meinen Instagram und Facebook und was weiß ich was für Diensten, baue ich zusätzlich noch, das ist diese Fediverse Plus 1 Regel, zusätzlich noch ins Fediverse, um halt zu gucken, wie es dort aussieht. Zum Fediverse kommen wir später nochmal. LibreOffice ersetzt Microsoft. Das heißt, wir haben hier heute die Möglichkeit zu beginnen, sich darüber auszutauschen, hier in verschiedenen Workshops gleich. Wir setzen uns dann auch zusammen. Wir hören das ja gleich auch noch vom Hanjo über Linux, was alles möglich ist. Und versuchen uns eben gegen diese vermeintliche Alternativlosigkeit etwas zu überlegen. Und es gibt wirklich verdammt gute Dinge, die man stattdessen machen kann. Das eine ist ein bisschen leichter zu machen, das andere vielleicht ein bisschen schwerer zu machen, aber machbar ist es in jedem Falle. Und das Gute ist, man findet auch immer wieder Ansprechpartner. Also wenn Sie jetzt hier zum Beispiel die Casa Linux-Gruppe als Kontaktleute nehmen wollen, die treffen sich regelmäßig, da können Sie auch jederzeit sich dorthin setzen und fragen. Und es wird Ihnen geholfen, glaube ich.
Ganz sicher.
So, also hier sieht man schon mal so ein paar Alternativen, so ein paar Möglichkeiten. Also anstatt Facebook kann ich aus dem Fediverse eine Plattform nutzen, die heißt Friendica. Instagram, da könnte ich Pixelfed nehmen. YouTube, da gibt es PeerTube. Das sind alles freie Möglichkeiten, alles freie Software, die dezentral läuft. Selbst für TikTok gibt es eine Alternative, die heißt Loops. Twitter oder X, da gibt es Mastodon, Discord. Bei WhatsApp gibt es Signal, Threema, Wire und so weiter. Also das sind alles Möglichkeiten. Sie sehen, das ist eine große Liste. Es geht da unten weiter, das habe ich auf der nächsten Seite. Für alles das, was uns Sorgen bereitet, wo wir sagen, das will ich alles gar nicht. Ich will nicht, dass meine Daten ausgelesen werden und dass ich getrackt werde und dass ich manipuliert werde. Hier sind schon mal einige Beispiele, was man stattdessen nehmen könnte. Der D-Day ist eine Seite, heißt wirklich di.day. Da findet man wunderbare Rezeptvorschläge. Ich finde das sehr charmant gemacht, wie man zum Beispiel von WhatsApp zu Signal wechseln kann, von Google zu Ecosia. Das sind alles Beispiele. Das kann man sich alles selber zusammenstellen, was man möchte, wie viel man möchte. Vielleicht passt das eine gerade nicht, möchte man gar nicht, ist mir zu viel Aufwand. Oder man findet so langsam Spaß in der Gemeinschaft, sich das gemeinsam auch zu erarbeiten. Bitte.
Diese Applikationen, die da genannt sind, laufen die meisten oder wie viele davon laufen auf beiden Betriebssystemen?
Die laufen alle auf allen Betriebssystemen. Also Signal läuft auf Linux, auf Microsoft, also auf Windows und auf macOS oder iOS oder iPadOS oder wie es alles heißt.
Und
auf
das allen Plattformen. Linux Mint, was ich dann nachher auch noch vorstelle?
Linux Mint läuft nicht auf macOS.
Als virtuelle Maschine vielleicht.
Ja, genau, das kann alles sein. Also, es gibt ja...
Entschuldigung, ich habe Ecosia und da hat man gesagt, ja, das ist ein Tochterunternehmen von Google.
Nee, das ist eine europäische, ich glaube so ein deutsches.
Die benutzen auch den Index von Google, ne?
Ja, genau. Also es gibt auch da bei den Suchmaschinen ist halt immer das Problem, man braucht einen eigenen Suchindex. So, den haben aber sehr wenige. Es gibt die Arbeit, an einem europäischen Suchindex zu arbeiten. Das heißt, dass sie eben nicht auf Google, die natürlich einen sehr großen Datensatz haben, zurückgreifen, sondern dass das ein eigener Suchindex ist und dass die darauf zurückgreifen. Ist gerade ein Projekt, wo mehrere Universitäten europaweit zusammenarbeiten, ist noch nicht so.
Kann ich nicht Google löschen und lasse jetzt nur Ecosia? Das geht dann
nicht. Doch, Sie brauchen Google nicht. Es gibt ja auch eine Suchmaschine und es gibt dann noch den Browser. Das sind ja Dinge, die irgendwo zusammengehören, aber auch man kann sie auch trennen. Also ich kann jetzt zum Beispiel Ecosia nehmen. Ja. Wir haben auch eine Suchmaschine. Ich kann aber auch Startpage integrieren. Das ist eine andere Suchmaschine, die zum Beispiel anonym sucht.
Das ist mit DuckDuckGo.
DuckDuckGo, das Gleiche, ja.
Ja, ne?
So, DuckDuckGo, das sind genau...
Ja, er benutzt zwar die Google, ne?
Aber eben anonym.
Aber ist anonym.
Genau. So, cooler wäre es natürlich, wenn es ein eigener Suchindex wäre und dann man gar nicht erst auf Google zurückgreifen müsste. Das wäre natürlich das Beste. Es gibt aber auch zum Beispiel eine Suchmaschine, die heißt Kagi. Da bezahlt man fürs Suchen. Da bezahlt man im Monat, weiß ich nicht, 2 Euro oder 5 Euro. Und die haben auch einen eigenen Suchindex, so wie ich das weiß. Man wird aber nicht zugeballert mit Werbung. Also den ganzen Werbeblock, den man da immer hat, den gibt es da gar nicht. Auch eine ganz interessante Alternative.
Vor circa 2 Jahren ist auch MetaGer wieder belegt worden.
Ja.
Also die gab es mal vor 30 Jahren in den Anfangszeiten des Internets, so eine deutsche Meta-Suchmaschine. Und die ist, glaube ich, von der Uni Hannover oder von irgendeinem Ort da wieder belegt worden. Die ist auch nicht kostenlos, man muss da Tokens kaufen und zahlt dann für eine Suchanfrage immer ein Token.
Also es gibt viele, viele Möglichkeiten und ich glaube, das ist ein Punkt, warum wir auch hier sind, dass wir uns austauschen und dass den Menschen bewusst wird, dass es auch außerhalb von Google in dem Bereich Suchmaschinen und Browser auch noch andere Möglichkeiten gibt. Ja.
Also es gibt quasi bei den Suchmaschinen zu Bing oder Google oder auch das alte Yahoo oder so, es gibt im Prinzip 3 Ansätze. Es gibt die originalen Suchmaschinen, die das Suchfrontend und auch die Suchergebnisse stellen. Und dann gibt es quasi so Meta-Suchmaschinen, die selber keinen Index haben, aber verschiedene andere Dienstleister abgrasen können und das als Ergebnisliste präsentieren. Und so Angebote, wie sie von Ecosia und Startpage und ich glaube auch Yandex mit seinem DuckDuckGo und was bieten, das ist quasi auch sowas wie eine Meta-Suchmaschine. Nur halt mit nur einem einzigen Zulieferer der Ergebnisliste. Und die Variante, dass man wirklich einen eigenen Suchindex aufbaut, die gibt es auch schon seit vielen, vielen Jahren. Die kam aber Schwierigkeiten mit der Qualität der Ergebnisse. Also man muss da überlegen, welchen Weg man gehen möchte als Ersatz für die original Google-Suchmaschine. Aber bei allen Alternativen, die es so gibt, ist halt die Gemeinsamkeit, dass man nicht mehr auf den Originalanbieter gehen muss, nicht mehr deren Tracking-Sachen hat, sondern dass die das quasi vorher ausfällt. Also nur das reine Ergebnis mit den eigenen Service-Dienstleistungen, was die dazu anbieten.
Kommt es vielleicht ein bisschen früh, aber Signal ist zum Beispiel eine Alternative zu WhatsApp. Und wir haben nach dem oder auch schon während des ersten D-Day auf dem Tuppenhof haben wir eine Signal-Gruppe ins Leben gerufen, wo man sich anmelden kann und man kann sich dann halt dort auch austauschen. Bitte.
Wenn es Suchmaschinen gibt, die keinen eigenen Index haben und die auf Google oder ähnliche Sachen zurückgreifen, gibt es dann auch beispielsweise für Signal irgendwie eine Schnittstelle, die es ermöglicht, von Signal aus eben auch ohne die Tracking-Funktion zum Beispiel in WhatsApp zu kommunizieren?
Ist mir nicht bekannt. Ist mir nicht bekannt, weiß ich nicht.
Ja, weil entscheidend für die Und Benutzbarkeit ist ja die Anzahl der Nutzer, die man erreichen kann. Und bedauerlicherweise ist natürlich insbesondere WhatsApp oder die etablierten proprietären Systeme sehr verbreitet. Das wird ja auch mit viel Geld unterstützt durch Werbung und Ähnliches. Und das Problem ist halt einfach, wenn ich sage, ich habe Signal und der andere sagt, ich habe aber nur WhatsApp, ja, worauf einigen wir uns denn dann jetzt, um da miteinander kommunizieren zu können? Und da wäre so eine Schnittstelle natürlich eine coole Sache. Und da kann man ja dann auch rausfiltern, was man von den anderen nicht will. Ja, also die Werbung oder ähnliche Sachen. Hm. Oder die Tracking, die Cookies oder keine Ahnung. Hm. Deswegen habe ich gefragt, ob es dabei
ist. Ist mir nicht bekannt. Bodo?
Also ich weiß nur, ich kann da keine qualitative Aussage zu machen, aber ich weiß, dass es Multi-Messenger gibt, die mehrere Protokolle verstehen. Ob die jetzt Feature-Konflikt sind oder so, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass es sie gibt. Okay. Also wäre bei Interesse halt eine Recherche vielleicht mal.
Über die zugelassenen Kontakte läuft das nicht, ne? Weil ich kann ja bestimmen, welche Telefonnummer ich anwählen kann. Also praktisch die zugelassenen Kontakte. Ich meine, da kann ich dann über Signal, glaube ich, kommunizieren.
Also man kann über Signal auch seine Kontaktliste einlesen lassen. Wer es möchte, ja, kann man machen. Bin da nicht so der Freund davon, aber okay, man kann es machen. Ja, ja.
Wegen der Weitergabe.
Genau, genau. Also DSGVO zum Beispiel. Eigentlich, wenn man es streng genommen nimmt, jeder, der WhatsApp nutzt, verstößt gegen die Datenschutzgrundverordnung. Ja. Weil man muss, das wird oft überlesen, aber man muss zustimmen, dass man alle seine Kontaktdaten, die man auf dem Handy hat, an WhatsApp, also an Meta, überträgt. Ob es private Adressen sind, ob es geschäftliche Adressen sind, alles, was man im Adressbuch hat, wird, wenn man WhatsApp nutzt, an Meta übertragen.
Das gilt ja nur für geschäftliche Register. DSGVO gilt ja im privaten
Ich weiß nicht, auch private Adressen darf ich auch nicht einfach weitergeben.
Nein, aber die DSGVO wirken beim Geschäftsleben. Die privaten Leben greift ja nicht.
Ja gut, aber da nochmal das Stichwort Datenschutz. Ich kann ja nicht irgendwelche Daten, die ich gespeichert habe, an irgendeine fremde Firma übertragen. Das würde ich sagen.
Das sind Firmen, das sind Sachen, wenn ich wieder in der Firma arbeite, die haben mich privat.
DSGVO zum Beispiel sehr stark mit GEZ verbunden, ne? Zum Beispiel privat zu geschäftlich.
Also wenn ich nicht möchte, dass die meine Daten weitergeben, dürfen Sie meine Adresse nicht speichern. Ja. Sie müssten mich fragen.
Auch die privat. Auch privat. Auch privat. Ja, Sie können nicht irgendwelche privaten Daten sammeln und weitergeben. Und das ist ja das. Wenn Sie private Daten in Ihrer Kontaktliste haben, dürfen Sie die nicht weitergeben. Es sei denn, Sie haben diese Person gefragt. Egal, ob es jetzt eine Privatperson ist oder ob es jetzt geschäftlich ist. Das ist deutscher Datenschutz.
Das Gesetz unterscheidet zwischen, nicht zwischen privat und geschäftlich, aber zwischen. Privat und öffentlich-rechtlich, glaube ich, nicht? Das ist ein Unterschied.
Also die Frage ist, ob das in irgendeiner Form zur Gewinnerzielung in irgendeiner Form eingesetzt wird. Ne? Das ist immer dann dieser finanzielle Aspekt, der dann eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, haben wir Juristen hier unter uns, der uns da an der Stelle jetzt noch weiter aufklären könnte? Ansonsten, glaube ich, werden wir diese Diskussion nicht wirklich erschöpfend zu Ende führen können. Und,
das ist vielleicht ein Thema für den nächsten.
Ja. Das wäre dann unter Umständen wirklich ein eigenes D-Day-Thema.
Genau, also ja. Messenger und so weiter, das können wir dann nochmal im Mai weiter besprechen. Also wird ja nicht der letzte D-Day sein.
Abschließend nochmal zu der Frage mit dem Verknüpfen. Also aus meiner Erfahrung her geht das, dass man Signal mit WhatsApp und auch anderen verknüpft. Das wurde hier mit den Multi-Messengern auch genannt. Im Endeffekt nennt sich das Bridges. Aber im Alltag ist das nicht wirklich gut zu benutzen. Das basiert dann meistens darauf, dass man Chaträume hat, wo man dann einen Bot hat, der quasi das dann wechselseitig in eine jeweils andere Richtung postet. Und das ist nicht so wirklich das, was sich die meisten darunter vorstellen.
Ja, das ist nicht gut. Das sind hier die Herrschaften, die heute etwas über Linux machen. Wahrscheinlich hast du das auch noch mal. Ich habe es einfach mal drin gelassen.
Ja, weiß ich nicht. Ich kann sagen, dass ich das in meiner Folie auch noch drin habe. Aber
okay,
schön
also,
groß.
Das ist die Kassel Linux-Gruppe. Ich habe mal so ein paar Adressen zusammengestellt. Da sind dann auch noch die Computerfreunde Niederrhein dabei. Interessant, wer sich weiter mit dem Thema Big Tech und Datensicherheit und so weiter beschäftigen möchte, empfehle ich den kuketsblog.de. Da sind wirklich ganz, ganz hervorragende Anregungen dabei, die auch direkt umsetzbar sind. Es ist sehr gut recherchiert, wo man wirklich Hilfe findet, wenn man, wie wir jetzt hier auch sagen, ich finde vieles von dem, so wie es läuft, wirklich nicht in Ordnung. Aber was kann ich tun? Wie kann ich jetzt ein anderes Betriebssystem finden und so weiter? Also da findet man immer irgendwie Anregungen und Lösungen. Ich habe eben nochmal, das ist schon fast die Überleitung zu dem Thema gleich. Es gibt ja hier die beherrschenden Betriebssysteme Windows und Mac OS auf den Geräten. Und natürlich gibt es da eine sehr charmante Lösung. Das ist Linux, und da wird uns jetzt gleich der Hanjo Näheres drüber erzählen. Haben wir noch was vergessen? Ansonsten bin ich am Ende. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, ich hoffe, das war kurz genug.
Ja, hättest du ruhig noch ein bisschen länger machen.
Echt jetzt?
Nee. Ja klar, weil ich sag mal so, was war beim letzten D-Day? Da waren wir auch 30, 40 Leute. Wenn du da vielleicht nochmal so kurz zwei, drei Sätze sagst, wie dein Eindruck war und wo du glaubst, sich die D-Day-Kampagne weiterhin entwickelt. Also, weil die Diskussion, die war ja beim ersten D-Day auch recht interessant gewesen.
Ja, also wir hatten beim ersten D-Day, da warst du ja auch und Fudas sehr aktiv dabei. Also der erste D-Day war auf dem Tuppenhof, wer den noch nicht kennt, Tuppenhof in Karstforst. Wunderschöner, gewachsener Vierkanthof. Ich bin nebenbei auch noch auf dem Tuppenhof ehrenamtlich tätig. Und es war mir eine Herzensangelegenheit, dass wir da diesen ersten D-Day auf dem Tuppenhof veranstalten konnten, weil ich noch in einer weiteren Aktion mitmache. Da sitzt auch hinten zum Beispiel Jonas. Mein sehr geschätzter Kollege, einer der Mentoren. Wir haben eine Aktion gemacht mit Schülerinnen und Schülern, die etwas programmiert haben. Ich mache nur einen ganz kurzen Exkurs. Das hat jetzt mit dem D-Day nichts zu tun, sondern mehr mit der Lokalität, wo wir versucht haben, Kulturtermine in Cast von den Webseiten der Kulturveranstaltenden automatisch zu erkennen, in eine Datenbank zu übertragen und dann unter anderem auf die Seite des Kulturforums Cast zu bringen, und zwar alles automatisiert. Das heißt, man findet dort die aktuellsten Kulturtermine überhaupt in Cast und auch die meisten. Und möglich wurde das durch junge Hackerinnen und Hacker, Schülerinnen und Schüler und Studenten, die sich da am Tuppenhof mehrmals getroffen haben, mehrere Culture-Hacking-Partys gemacht haben, so haben wir das genannt. Ziemlich cooler Begriff, war auch wirklich eine coole Aktion. Und das hat auch auf dem Tuppenhof stattgefunden, wunderbare Location. Aber nochmal kurz zurück zum ersten D-Day. Wir hatten ungefähr über 30 Leute da. Heute sind wir gefühlt mehr. Ich habe nicht durchgezählt.
Ich habe eben gezählt, sind ungefähr 35.
Wunderbar. Da war mein Vortrag etwas länger, aber deiner war ja auch noch dabei. Und es war ein sehr anregender Gedankenaustausch, wie man Dinge umsetzen kann. Und es sind auch verschiedene Lösungsansätze, auch Problematiken angesprochen worden. Wir haben dieses Thema D-Day und Unplugged Big Tech ziemlich erschöpfend besprochen. Ich habe schon befürchtet, so manch einer kippt irgendwann mal um, schlägt mit dem Kopf auf die Tischplatte und sagt, komm, lass mich in Ruhe. Aber ist alles nicht passiert. Wir haben alle bis zum Ende durchgehalten mit einer kurzen Pause. Sehr anregend. Ich fand es für mich motivierend. Ihr habt es wahrscheinlich auch so empfunden von der Kalub, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass sich viele Menschen Gedanken machen über ihre eigenen Daten und was mit den Daten passiert und wie man vielleicht besser alles machen kann. Also mein Fazit vom ersten Digital Independence Day oder digitalen Unabhängigkeitstag ist durchaus positiv, und das hat mich persönlich bestärkt, dass wir den zweiten heute und den dritten im Mai und im Juni müssen wir jetzt nochmal festmachen, vielleicht wieder auf dem Tuppenhof, wir werden sehen, dass wir da auf jeden Fall weitermachen werden, weil es gibt so viele Themen. Man hat ja eben an der Gegenüberstellung gesehen, links die problematischen Apps und Software und Betriebssysteme und so weiter und rechts mögliche Alternativen. Wir sind bis jetzt noch nicht ins Tun gekommen. Also wir haben jetzt die Theorie gemacht. Viele Problematiken sind angesprochen worden, Lösungen sind angesprochen worden, aber wir haben bis jetzt noch nichts umgesetzt. Und das soll sich jetzt natürlich ändern bei den nächsten D-Days, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt mal verschiedene Themen. Wer möchte jetzt zum Beispiel mal einen neuen Browser ausprobieren, eine neue Suchmaschine ausprobieren, Messenger ausprobieren, ins Fediverse gucken und so weiter und so weiter. Alles viele, viele Möglichkeiten. Also es gibt noch unendlich viele Themen für die nächsten und kommenden D-Days. Und ich hoffe, dass wir uns dann da auch alle wiedersehen und dort einfach gemeinsam Lösungen erarbeiten.
Ich hätte so einen etwas persönlichen Wunsch,
ja.
Vielleicht teilt die Gemeinschaft den aber. Wenn ich mich hier umsehe, dann ist das Durchschnittsalter der hier Teilnehmenden doch vergleichsweise hoch. Ich schließe mich da nicht aus, bin auch schon 66. Aber diejenigen Leute, die momentan die großen Tech-Giganten immer größer machen, das sind die jungen User. Und ich bin der Meinung, wir müssen irgendwie gemeinschaftlich, alle, die hier sitzen, aber ihr natürlich an erster Stelle, gucken, dass wir das Durchschnittsalter dieser Veranstaltung runterkriegen.
Ja, vor allem, dass wir vielleicht diejenigen, die sich dafür interessieren, diese Rezepte, die wir dann so umgesetzt haben, auch mal davon erzählen. Was wir da gemacht haben, wie das funktioniert, den eigenen Kindern, eigenen Enkeln zu sagen, das muss man mal probieren. Und einfach mal zu zeigen, zu sagen, geht auch anders.
Aber wir haben uns ja schon auch hier mit dem...
Die Kampagne ist erst seit Dezember letzten Jahres los. Ja. Sagt er gleich zu
noch was. Ne?
Aber was sich bis jetzt schon im April getan hat, nicht nur deutschlandweit, sondern sogar inzwischen europaweit, macht mich persönlich froh. Und ich freue mich darüber, dass diese Bewegung in Gang kommt. Was daraus noch wird, das ist eine Frage, was wir daraus machen.
Also es gibt den D-Day in Dänemark mittlerweile. Es gibt seit dieser Woche auch den D-Day in den Niederlanden. Der heißt dort aber nicht D-Day, sondern Dewey Day. Also Dewey ist so das Holländische für Tschüss. Also auch sehr charmant. Und das ist eigentlich das Schöne dabei. Das ist halt so eine lockere Sache. Man trifft sich, man tauscht sich aus und man versucht gemeinsam Lösungen zu finden, weil wir sind auch nicht allwissend. Ja. Wir haben bestimmtes Wissen, jeder irgendwie auf seinem Gebiet. Und wir versuchen dann eben auch Leute zusammenzubringen. Wer sich jetzt mehr mit Messengern auskennt, gerne bitte, kann sich hier einen Tisch nehmen und sagen, ich mache was über Messenger und zeig mal, wie es geht. Also so ist eigentlich der Urgedanke von diesen D-Days, dass man gemeinsam ins Tun kommt und gemeinsam auch Lösungen erarbeitet und dann natürlich darüber redet. Aber das, was du sagst, ist ganz klar. Wir haben uns den Kopf zerbrochen, auch mit jungen Menschen übrigens, haben gesagt, wie kriegen wir denn jetzt hier deine Generation zum Beispiel, wie kriegen wir die denn dahin? Schwierig, ganz einfach. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wenn man von oben kommt als Erwachsener, dann hat man eigentlich keine Chance, weil wir erinnern uns an unsere Jugend, wenn dann irgendein Erwachsener gesagt hat, hör mal, das ist doch vielleicht besser, wenn du es so machst. Wer hat es gemacht? Keine Ahnung. Bitte.
Ja, Jugend ist ein ganz besonderes Thema, das man, glaube ich, mal auskoppeln müsste und sehr, sehr vielschichtig. Also meine beiden Töchter sind ja mit freier Software aufgewachsen, wobei man sagen muss, dass man ab einem gewissen Alter kaum noch eine Chance hat, um herumzukommen, proprietäre Software zu nutzen.
Ja, es geht schon in der Schule los, ja.
Ja, genau. Also wir mussten leider auch einklicken. Also weil wir nie gezwungen haben, freie Software zu nutzen, wir sind halt einfach so damit aufgewachsen. Aber es herrscht halt dann doch teilweise mobbingartige Strukturen vor, wo die Leute oder die Kinder reingenötigt werden in diese geschlossenen Welten. Und letztendlich, meine Töchter kennen es. Die Große hat sich selbstständig entschieden, in diese geschlossenen Welten einzutreten, dass sie jetzt Apple-Jünger sind. Und war voll auf Microsoft für Spiele und sowas. Sie war ja auch komplett außen vor. Also sie wurde komplett ausgeschlossen und in die Gerüchte gestreut, weil sie halt nicht in WhatsApp teilnahm. Erst als sie WhatsApp quasi sich selber verteidigen konnte, war sie wieder Teil der Gemeinschaft der Jugendlichen und konnte dort was gelten. Die Schule hat sich ausgezogen, hat gesagt, WhatsApp ist Privatsache, können wir nichts tun. Ja, aber es hat dazu geführt, weil sie ja mit freier Software groß geworden ist, dass wenn sie das Apple Handy nutzt, so misstrauisch ist, dass sie gewisse Wörter einfach nicht sagt, um Apple nicht zu triggern. Und gewisse Sachen macht sie halt unter Microsoft Windows nicht. Und jetzt nach anderthalb Jahren, fast nur proprietär unterwegs, hat sie jetzt doch wieder gesagt, okay, wir haben sowieso jetzt neue Rechner gekauft für die Kinder, mach doch auch mal wieder ein Linux drauf. jetzt hat sie dann ein Fishy OS drauf und nutzt das für Spiele, auch wenn da das Modding ein bisschen schwieriger ist oder sowas. Sie fängt jetzt doch wieder an, zurückzukommen in die freie Welt. Aber es war echt schwierig, was das Mobbing in der Schule angeht.
Ich habe mich schon seit langem auf viele unabhängige Sachen umgestellt. Wenn ich jetzt zum Beispiel Firefox als Standardbrowser eingebe, beim nächsten Update von Microsoft, weg ist Google wieder drauf. Das ist immer etwas, das ärgert mich maßlos.
Muss man immer ein bisschen hinterher bleiben. Ich wollte immer ein bisschen hinterher.
Das ärgert mich.
Muss man immer wieder nachgucken, ob die Einstellung verändert wird.
Früher hieß es dann, Linux ist zu kompliziert oder bestimmte Sachen laufen auf Linux nicht und so, zum Beispiel Star Money oder was. Aber inzwischen läuft es auch bei denen, habe ich mitgekriegt.
Es läuft sehr, sehr vieles, ja.
Ja.
Sehr, sehr vieles.
Deshalb bin ich gespannt auf Linux.
Ja, ja. Du warst auch was.
Also, ich habe mich ja schon im kleineren Kreis als Microsoft-Verräter geoutet. Ich habe 20 Jahre davon gelebt, das Zeug zu verkaufen. Und deswegen weiß ich, dass die Strategie, gerade was das Thema junge Leute angeht, an dieser Stelle sehr ausgearbeitet ist. Es ist nämlich so, dass es spezielle Lizenzen für Schulen und Schüler gibt und dass diese Lizenzen deutlich billiger sind als die, die der ein oder andere einfach im Laden kauft, um sie gewerblich zu nutzen. Und das führt natürlich zu einer entsprechenden Verbreitung, weil das ist ja auch das Ziel dieses Marketings. Und ich will damit, dass ich das erwähne, nur darstellen, wenn wir tatsächlich unser Augenmerk darauf richten, junge Leute von diesen proprietären Systemen wegzubringen, dann müssen wir wissen, welche Waffen und Mittel der Gegner einsetzt. Und da bin ich Experte. Ne, da muss man was gegenhalten an der Stelle.
Ja.
Und das dürfte nicht einfach sein. Das geht nicht nur bei den Schulen so, das ist an den Universitäten ähnlich.
Mhm.
Und setzt sich natürlich dann dadurch fort, dass, was weiß ich, eine so eine Studentenlizenz nicht nur auf mehreren Geräten, sondern auch von verschiedenen Familienmitgliedern offiziell genutzt werden darf. Ich glaube zwar nicht, dass das Wissen um Lizenzrecht sehr verbreitet ist, aber das ist etwas, was sehr schnell aufgefasst und wenn es irgendwo was umsonst gibt, was sonst Geld kostet, findet das sehr schnell Verbreitung. Das muss man einkalkulieren, wenn man sich auf der anderen Seite hinstellt und sagt, genau dagegen wollen wir eigentlich vorgehen. Ich habe das Gefühl, das ist ein Thema für eine Strategiekommission.
Ja, man erwartet auch von anderer Stelle vielleicht mal ein Umdenken. Also aus Regierungskreisen zum Beispiel, wäre jetzt mal wünschenswert.
Das ist eine ganz erfreuliche Meldung. Ich habe das gestern gelesen, dass die französische Regierung entschieden hat, aus der Regierungsorganisation heraus Microsoft zu verbannen und Linux zu ersetzen. Ich fühlte mich spontan an 2003 erinnert, als das spektakulär bei der Stadt München gescheitert ist.
Und
ich habe damals direkt meine Finger da dran gehabt an diesem Thema. Und ich glaube auch heute zu wissen, warum München gescheitert ist. Das hatte zum einen sehr viel politische Gründe, das jetzt zu diskutieren, das wird zu umfangreich. Aber auch daraus, aus solchen Sachen muss man Konsequenzen ziehen. Ne? Man sollte also zusehen, dass man mal analysiert, was haben denn die Münchner eigentlich falsch gemacht, und dass man versucht, diese Fehler auf dem Weg, den wir jetzt hier beschreiten wollen, nicht nochmal zu machen.
Schleswig-Holstein hat ja aus diesen Fehlern einige Schlüsse gezogen und machen
das. Da bin ich zu wenig darüber informiert, aber das habe ich inzwischen auch schon mitgekriegt. Aber die Meldung, dass die französische Regierung da eine Entscheidung getroffen hat, muss ich sagen, die hat mich sehr gefreut. Weil ich habe schon wirklich haarklein mitgekriegt, wie diese, das ist ja, wie soll ich mal sagen, also ein Drogenmarkt für Heroin ist da gar nichts gegen das, was Microsoft tut. Ja? Wenn man das so aus dem Inside heraus miterlebt,
oh Gott, ja.
Was da passiert, klar, wenn man davon lebt oder davon leben muss, dann knallt man schon mal so das ein oder andere Auge zu, aber unterm Strich wird das ein schwieriger Gang.
Ja, wir haben ja Yin und Yang, das heißt, jetzt kann man da wieder einiges auf die positive Seite wechseln, wenn wir uns hier alle auf den Weg machen und das ins Gute überführen wollen. Übrigens, Apple macht es ja auch. Die ganzen iPads, die an die Schulen verteilt werden, auch da ist man in einem schönen Silo. Also ich gehörte auch dazu. Also man sieht hier zum Beispiel ein schönes MacBook. Ja, und ich bin gerade, wir hatten beim letzten Mal darüber gesprochen, mittlerweile bin ich ein bisschen weiter. Also ich bin jetzt dabei als Mediendesigner, von Apple zu wechseln zu Linux. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen und dann überlegen, was das alles bedeutet. Also ich bin noch mitten in dem Prozess des Abnabelns. Es tut ein bisschen weh. Aber da drüben steht jetzt meine Linux-Maschine, ist mindestens so gut und so schnell. Ich habe die Programme, die ich hier benutzt habe, habe ich auch da drüben jetzt am Laufen und bin aber noch nicht so ganz fertig. Also ist noch ein Prozess und auch vom iPhone bin ich jetzt weg zu einem entgoogelten Android. Das geht auch, also man kann Android auch ohne Google nutzen. Gibt es auch verschiedene Systeme, aber das ist wieder ein anderes Thema. Das können wir dann irgendwann im Mai oder
ist dann wieder ein weiteres
Rezept. Ist wieder ein weiteres Thema. Also ja. Ihr merkt, es ist
ja, Schritt für Schritt.
Schritt genau. Für Schritt, genau. Nicht alles auf einmal, das funktioniert sowieso nicht. Man ist dann überfordert.
Schritt ist auch ein gutes Stichwort. Vielen Dank, lieber Frank.
Ja,
wir werden dich dann nachher zum Abschluss. Wenn wir dich dann nochmal zum Abschied und Ausblick gucken, hören dürfen.
Ja, genau. Machen wir.
Okay. Ja, also ich gehe nochmal auf dieses Thema mit Microsoft ein, weil das ist ja eigentlich noch sehr viel größer. Beziehungsweise, was hat der D-Day mit Linux zu tun? Beziehungsweise, wir haben inzwischen jetzt aus der laufenden Diskussion, die jetzt hier schon so ein bisschen in Gang gekommen ist, gemerkt, dass der D-Day nicht nur eine rein persönliche Geschichte ist, um seine eigenen Daten wieder zurückzugewinnen oder seine eigene Datensouveränität in irgendeiner Form umzusetzen, sondern das Thema ist ja viel breiter, ne? Hat eine gesellschaftspolitische Dimension, die ist ja immens. Wir haben gerade gehört, dass also in den Schulen schon dafür gesorgt wird, dass alternative Betriebssysteme eigentlich überhaupt kein Thema ist, dass insgesamt man Lobbyarbeit im Prinzip in irgendeiner Form dann ertragen muss, weil Gelder investiert werden, um bestimmte Produkte fortzusetzen und die werden wir dann einfach weiter nutzen. Man kommt aus der Schule, man kommt in den Beruf. Ja, was spielt im Beruf im Wesentlichen eine Rolle? Ich kann für meinen Begriff sagen, dass ich da eigentlich immer, und ich bin im Grunde genommen seit Mitte der 80er in der IT tätig, mit Microsoft-Produkten immer wieder dazu gezwungen worden, damit zu arbeiten. Und mit Linux bin ich dann, und da kommen wir dann mal so in meine Linux-Geschichte rein, beziehungsweise warum ich so ein Verfechter von dieser Welt bin, von diesem Denken, was auch damit verbunden ist. Ich habe dann in den 90ern irgendwann mal im Rahmen meiner ersten Tätigkeit als Angestellter, ja, das war nach der Ausbildung, das erste Mal mit einem Linux-System zu tun gehabt, weil irgendwo ein PC nicht mehr lief. Da hat man mich dann dahin geschickt, ich soll dann mal gucken, was da so los ist, das würde irgendwas nicht funktionieren. Der Kunde hatte also keine großartige Fehlermeldung gegeben und nur gesagt, da geht was nicht. Wir haben das Ding von euch, bitte bringen Sie das wieder in Gang. Und ich bin dann hin, habe mir das System angeguckt und konnte am Anfang mit meinen doch relativ guten Kenntnissen zu Microsoft Betriebssystem eigentlich erstmal gar nichts ausrichten. Und habe mich dann da reingekniet und hatte dann, ich weiß nicht, so nach einer Woche dann die Lösung gefunden. Das war dann ein uraltes Betriebssystem, das hieß noch nicht mal Linux, das war irgendein Unix-Derivat, wo irgendeine, ich weiß nicht, irgendeine Architektursoftware drauf lief, die dann wieder funktionierte. Das System konnte einfach nicht mehr richtig starten. Das war dann das erste Mal, dass ich mit Linux zu tun gehabt habe. Was ist überhaupt Linux? Ich weiß nicht, ob man sich diese Frage schon mal selbst gestellt hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass alle, so wie sie hier sitzen heute, schon in irgendeiner Form mit Linux zu tun gehabt hat, das genutzt hat, das aber vielleicht gar nicht so richtig weiß. Weil, wenn man sich mal Gedanken darüber macht, wo das überall drin steckt und worüber das arbeitet, wo Linux, dieser Pinguin drin werkelt, da wird man überrascht sein. Irgendwelche Ideen?
Ja. Supermarktkasten. Aldi.
Genau. Ja, Point of Sales, da wo kassiert wird, da wo ihr Geld in digitaler Form oder auch in
klar vor, entgegengenommen wird, da arbeiten in der Regel Linux-Betriebssysteme.
Die Serverlandschaften sind sehr häufig Apache Linux-Server.
Genau. Ja? Wer hat heute von Ihnen das Internet schon mal benutzt? Hat heute das Internet schon mal jemand benutzt? Ne? 95% dessen, was an Servern, an Dienstleistungen, Internet zur Verfügung gestellt wird, bereitgestellt wird, was sie nutzen, sei es denn die Suchmaschinen, Mail, Internetseiten mal abrufen, ob irgendwas bei Kleinanzeigen wieder zu schnappen ist, was auch immer, weit über 90%, das sind Linux-Betriebssysteme, die da an der Stelle ihre Dienste bereitstellen und wo sie eigentlich tagtäglich mit in irgendeiner Form Berührung kommen. Und das Ganze ist sehr ausgereift, sehr stabil und lässt sich auch als Alternative nicht nur für einen großen Server benutzen, sondern für Sie auch privat, auf Ihrem eigenen Rechner. Die Erfahrung habe ich auch gemacht damals, da komme ich nochmal zurück kurz auf das Thema Windows. Das muss so 2000 gewesen sein. Da lernte ich damals kennen den stellvertretenden Vorsitzenden des Fördervereins von Bebop. Bebop sagt Ihnen was, was hier in Karst das Bebop ist? Ja, Jugendzentrum, hier ein paar Meter weiter. Der Ken Schulze ist da derjenige, der da im Prinzip operativ den Hut auf hat. Der hat damals sich gewünscht, dass es für die Jugend und vor allem auch für das Albert-Einstein-Gymnasium hier, was ich auch mal besuchen durfte, ein Internetcafé zur Verfügung gestellt wird, beziehungsweise dass Bebop also auch eine halbwegs vernünftige IT ausgebildet. Und da haben wir auch in ehrenamtlicher Zusammenarbeit mit dem Helmut Stroh und Christian Rippers, war glaube ich damals noch mit dabei, haben wir den Internetcafé aufgebaut und da haben wir dann auch mit Linux gearbeitet. Gut, dass sie dann Windows-Rechner haben wollten, das haben wir dann gekauft und das haben wir dann trotzdem gemacht. Aber an der Stelle hätte ich also am liebsten gleich dafür gesorgt, dass da vielleicht 2, 3 Rechner, die da in dem Internetcafé stehen, nicht mit Windows laufen, sondern diese Alternative mal zumindest für die Jugend in irgendeiner Form erfahrbar wird und kennenlernt, dass es Alternativen gibt. Linux. Frank hat es vorhin schon mal kurz angerissen, hat seine Ursprünge, die eigentlich schon Ende der 60er, ne? ARPANET, also die Ursachen, die Gründe, weshalb das damals entwickelt worden ist, eigentlich so aus der militärischen Denke kommt, ein Netz zu schaffen, was selbst zu großen Teilen ausfallen kann durch Krisen, die auch militärisch ausgetragen werden. Ja. Iran ist da so ein Stichwort. Ja. Da wird das Internet eigentlich abgeschaltet, damit es nicht genutzt wird, um sich unter Umständen zu organisieren. Aus diesem Grund ist das damals entwickelt worden. Und das hat sich weiterentwickelt und das hat sich sehr stark verändert. Und da ist es das, wo wir an der Stelle kommen, wo die Big-Tech-Unternehmen eigentlich uns inzwischen in einer Form und in einer Art und Weise dieses freie Betriebssystem bzw. dieses freie Netz, was damit auch entstanden ist, so weit bevormunden und gängeln. Sie sagten das vorhin, wie war das mit dem Browser? Ne? Ich mache nur ein Update drauf, dann kommt wieder Windows, macht ein neues Paket drauf oder eine Aktualisierung und schon habe ich wieder irgendeinen alten Rotz drauf oder irgendwas, was nicht mehr so funktioniert, wie ich mir das bewusst eingestellt habe, weil ich das so haben will. Ja? Und genau da an der Stelle ist Linux halt ein bisschen anders gestrickt und bietet Ihnen Möglichkeiten, diese Rezepte, die der Frank vorhin auch kurz mal so angerissen hatte, auch für sich umzusetzen, ohne dass irgendein Großkonzern sagt, wir stellen den Support für das Betriebssystem beispielsweise Windows 10 ein, weil wir Windows 11 verkaufen wollen. Schmeißen Sie den Rechner weg, kaufen Sie sich einen neuen Rechner, kaufen Sie eine neue Lizenz von uns und dann können Sie weiter schön mit Windows arbeiten. So ein Quatsch und so ein Blödsinn, dagegen anzukämpfen, ist schwierig, aber wir geben es nicht auf, insbesondere weil der Carlos hinterher also dann auch immer dabei und erzählen dann, wie das wirklich sein kann. Und das können wir heute zum Teil auch mal erfahren. Ich habe hier den Rechner, wo Sie gerade die Präsentation sehen. Der Rechner ist von, glaube ich, zuerst so auf den Markt gekommen, 2011. Der tut's. Gut, der Akku ist vielleicht ein bisschen, naja,
Aber ansonsten tut es der Rechner. Komplett. Ja. Der erfüllt all die Zwecke, die man so im Tagesbedarf so mit dem Rechner machen will. Und darauf läuft dann ein Betriebssystem, was nicht end of life geht. Das aktualisiert sich ständig fast komplett automatisch und ist immer aktuell und funktioniert. Und da kann ich benutzen Alternativen. Ich muss nicht einen Internet Explorer nehmen oder ein Outlook oder ein Microsoft Office. Nö, ich benutze da ganz andere Sachen. Und das Beste daran, ich kann mich entscheiden für die Alternativen und oft sind die Alternativen im Netz auch frei verfügbar. Und da kommen wir zu den wesentlichen Fakten, die Linux letztendlich ausmachen. Transparent, sicher, es bietet die Möglichkeit, wenn man dazu technisch in der Lage ist, selbst daran mitzuarbeiten. Das heißt dann als, sag mal, einfach bei der Unterstützung von Übersetzung, Translation-Geschichten werden oft gefragt in der Community, weil nicht jeder Russisch, Chinesisch, Vietnamesisch, Englisch, Französisch sprechen kann. Oft sind diese Communities, die dann an Software arbeiten, nicht so gut vertreten, aber die gesamte weltweite Community an der Stelle, die an Open Source arbeitet, ist immens groß und trifft sich regelmäßig zu einem der weltgrößten Treffen der Computerszene in Hamburg. Ja, und da kommen wir dann zu dem Thema, was mich dann infiziert hat. Ich war live vor Ort an dem sehr kalten, glatten Tag auf dem Weg ins Kongresszentrum in Hamburg. Da hat der Marco Wickling, ich weiß nicht, ob jemand die Känguru-Chroniken schon kennt, in einer sehr unterhaltsamen und amüsanten Art und Weise gemeinsam mit einem Sprecher des Chaos Computer Clubs, dem Linus Neumann, diese Kampagne ins Leben gerufen. Ja. Und am ersten Sonntag im Januar waren schon die ersten zweistelligen Veranstaltungen organisiert und wurden abgehalten. Und jetzt sind wir hier heute schon im April. Meines Wissens, ich glaube, der Herr Bräuch vom Extra-Tipp, vielleicht haben Sie den Artikel da gelesen, der hat ja das also auch nochmal recherchiert, sind es also inzwischen jetzt im April mehr als 600 derartige, 700, also den letzten Stand hatte ich jetzt nicht, Veranstaltungen wie heute hier in Lange, wo wir D-Day praktizieren. Und es ist nicht nur bundesweit, sondern inzwischen ist diese ganze Welle, beziehungsweise diese Kampagne, hat sich auf Europa weiter ausgebreitet. Also hoffentlich entwickelt sich das weiter. Wir erzählen, was wir tun, welche Rezepte wir angewendet haben. Wer sich diesen Vortrag mal anhören möchte, äußerst empfehlenswert. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich nachher nochmal in einer der Folien einen Link drin, wo man sich das angucken. Beziehungsweise Frank, ich glaube, du hattest bei Kulturforum Cast auch so eine Kurzversion von dem Video verlinkt gehabt. Ne?
Also aktuell sind 589 Veranstaltungen gelistet.
Ja. So, jetzt kommen wir hier zu den Details. Wo kriegt man Linux her? Beziehungsweise erst nochmal kurz die Frage mit, was ist Linux? Ja? Es ist in der Waschmaschine drin, es ist unter Umständen in einem Navigationssystem im Auto drin, im Telefon, im Smartphone werkelt es auch, weil Android ist im Grunde genommen auch ein auf Linux basierendes System, kommt aus dem Hause Google, gibt auch Alternativen, aber da steckt letztendlich auch ein Linux drin. Und wie gesagt, die Software ist an sich keine Raketenwissenschaft. Sie werden sehen, wie einfach, ich sage mal im Grunde genommen, das Ausprobieren alleine ist, beziehungsweise nachher dann auch das Benutzen, weil es sehr ähnlich ist wie Windows, wenn man die geeignete Distribution sich vornimmt, mal ausprobiert, mal reinschnuppert. Sie müssen sich das nämlich nicht gleich auf Ihr System installieren, sondern es geht also durchaus auch mal kleiner USB-Speicher, ja. USB-Stick 4 GB, da packen wir was drauf, stecken wir in den Rechner rein. Wir müssen dann halt nur gucken, den Rechner mal dazu überreden, bitte nicht den üblichen Startvorgang nehmen, weil er sich nämlich dann wieder sein Betriebssystem auf seinen Festplatten sucht, sondern er soll das dann mal
von dem Stick machen und dann fährt ganz was anderes hoch. Das System bleibt komplett unberührt, unverändert. Ja? Stecken den Stick wieder raus, fahren den Rechner wieder hoch, haben wir wieder altes Zeug. Also diese Möglichkeit gibt es und das ist das, was ich hier in der Folie aufgeführt habe, mit was brauche ich für Linux. Wir brauchen im Grunde genommen nur einen kleinen Massenspeicher, mit dem man das mal ausprobieren kann und ein bisschen Software aus dem Internet. Können wir hier vorbereiten, beziehungsweise haben wir hier vorbereitet auch liegen. Können Sie sich dann gerne nachher mal angucken, wie das aussieht. Wenn Sie denn dann wirklich davon überzeugt sind oder sind gleich so mutig und sagen, ich mache mir das weg drauf, dann ist natürlich nicht verkehrt, wie man so häufig hört, Backup. Ne? Also Ihre Fotosammlung von Jahrzehnten, Musiksammlung, Videos etc. pp. Da sollten Sie dann schon mal gucken, dass Sie da irgendwo eine Kopie da irgendwo rumliegen haben, die dann nicht mehr auf dem Rechner ist. Weil es kann immer was schief gehen. Ne? Murphys Gesetz heißt es bei uns, der Carlo, wenn etwas schief geht, dann geht es schief. Was für ein Werkzeug braucht man dann? Ein Tablet, Laptop, PC, Handy, ja, das ist es so im Grunde genommen, und halt ein Zweiteil. Wie sieht das hier aus? Ich habe da mal so einen kleinen Screenshot von einem Linux Mint Desktop reingebaut. Ja, das hat unten eine Leiste, da gibt es einen Startknopf. Auf den Startknopf dann klicken, dann geht ein Menü auf, und da kennt man also irgendwo alles so von Windows. Sieht sehr ähnlich aus. Und wie gesagt, es gibt das Linux aus dem Internet. Ja, wenn man eine Internetverbindung hat, dann lädt man sich dann eine Datei runter. Die brennt man auf CD, DVD oder tut sie dann auf den USB-Stick drauf und dann das Medium ab in den Rechner rein und dazu überreden, dass er das Medium dann zum Start nimmt und dann kriegen sie das zum Ausprobieren einfach auf ihren Rechner, auf dem Bildschirm, ohne dass ihr Hauptsystem in irgendeiner Form verändert wird. Also das ist damit gemeint, Linux mit praktisch erstmal nur ansehen, ausprobieren, ist das was für einen oder nicht. Oder dann auch fest installieren, gibt es auch mehrere Optionen. Ne? Sie können sich entscheiden und sagen, okay, ich möchte noch die Rückzugsoption haben, das parallel zu dem, was ich auf dem System drauf habe, geht auch. Das heißt, Sie entscheiden dann beim Starten des Rechners, ja, was mache ich denn heute? Mache ich wieder mein altes, schrottiges Windows 10, vielleicht auch Windows 11. Es gibt noch ältere Windows-Versionen, die ich gesehen habe. Windows 7. Windows 98 zugegeben, am meisten war nicht mehr dabei. Oder man startet das Linux, entscheidet man beim Starten des Rechners. Die Option gibt es.
Kann ich mal kurz eine Frage stellen?
Ja, gerne.
Ich habe eine Multiboot-CD.
Ja.
Und da ist für mich die Frage, wie viel Gigabyte muss ich für diese Linux auf der Partition also zurückschrauben, also wie viel muss ich dafür freigeben?
All das ist also ein bisschen abhängig davon, was Sie für eine Distribution verwenden wollen. Ne? Da gibt es also Unterschiede. Aber ich sag mal, bei einem Linux Mint, um das jetzt mal konkret zu machen,
dann bin ich dran interessiert.
In einer einfachen Geschichte, da würde im wirklich ganz schlanken Maßstab, wenn Sie da 5 Gigabyte, 10 Gigabyte übrig haben, sind Sie dabei.
Okay, weil dann sehe ich mich klar, wie ich die Partition verändere.
Ja. Gut, guter Hinweis. Also wenn Sie das wirklich dann parallel machen wollen, dann brauchen Sie ja Platz, andere Festplatte rein oder USB-Festplatte noch zusätzlich, brauchen wir den. Oder den vorhandenen Platz, der da ist, kleiner machen. Das heißt, in Windows sagen, dann pass mal auf, die 20% da, die du dir sowieso nicht benutzt. Die will ich jetzt für dich haben, dann kann man auch vorher, das ist aber schon dann ein etwas fortgeschrittener Weg, vorher seinen Windows-Bereich kleiner machen und dann ist der Platz da, um dieses Linux Mint auf das System mit drauf zu packen.
Bei mir steht freier Speicherplatz 156 GB. Ja. Ist der jetzt wirklich frei?
Also was Windows als frei bezeichnet, sagt dann eigentlich in der Regel eher, es wird nicht benutzt.
Ja, aber ja, das ist eine Datei drauf.
Genau. Man kann also da an der Stelle durchaus auch mit Windows eigenen Mitteln, kommen gleich auf Sie zurück, kann man die Partition verkleinern. Mhm. Ja, da gibt es Werkzeuge von Windows,
die selbst auf dem System schon drauf sind, die in der Regel so für den Administrator mehr gedacht sind und für den Anwender auch nur dann im Zugriff ist, wenn man auch sich als Administrator authentifiziert. Ne?
Aus privater Erfahrung, ich würde immer empfehlen, mir Amazon oder was weiß ich wo im Internet so eine 3 Terabyte USB-Festplatte dazu zu beschaffen. Warum? Weil natürlich auf der Windows-Partition unter C eigene Dateien die ganzen Fotos, Dokumente und Briefe sind, die ich nachher gerne mit meinen Linux-Applikationen auch mal aufrufen und anschauen möchte. Mhm. Und wenn ich diesen Weg gehe, dass ich einen Bootmanager installiere und sage dann oft beim Booten des Rechners, frag mich, was ich will, und ich wähle jetzt dann Linux und habe dann das Problem, dass ich aber auf den Brief, den ich gestern unter Windows geschrieben habe, plötzlich nicht mehr zugreifen kann, ist das unerfreulich. Mhm. Und da hilft an dieser Stelle eine USB-Festplatte, abgesehen von dem Backup, was er vorhin schon erwähnt hat, die Wahrscheinlichkeit, dass die Daten dann mitsamt dem Rechner gleich mal flöten geht, ist da etwas geringer. Mhm. Und da diese Dinger extrem billig sind, die kosten nichts mehr, diese 3 Terabyte.
Ja, na gut, so gerade in den letzten Monaten stimmt das ja nicht mehr so ganz.
Ja, ja. Bitte?
Durch KI ist im Moment.
Genau.
Ja,
Arbeitsspeicher. Ich habe da 20 Euro für bezahlt, für so ein Ding. 3 Terabyte, 20 Euro.
Ja, aber die Speicherpreise sind ja durch den KI-Boom in den letzten Monaten doch erheblich gestiegen. Also wenn Sie heute nochmal gucken, was eine SSD 256 GB kostet und was die von einem halben Jahr gekostet hat, dann sind wir Ohrenschlager.
Ja, ach so, okay.
Was sagt man? Megabyte alles mehr. Aber die Idee ist gut. Würde ich auch so.
Dann fahre ich mein Linux hoch und habe meine Briefe von gestern. Ja. Ich fahre mein Windows hoch und habe die gleichen Briefe.
Genau.
Es wird wohl in Bezug auf Bilder mal hier oder da eine Fehlermeldung geben, weil Windows irgendwelche Marker in die JPEG-Dateiformate reinpackt, die dann sagen, man muss die Platte wieder reparieren. Aber das stimmt alles nicht. Da kann man draufklicken und das funktioniert. Und
gut, das wäre so. Ganz kurz noch Erfahrung jetzt meinerseits, wenn ich ausprobiere, ich nehme meistens irgendwelche 16 GB oder 32 GB Speichersticks, dann installiere ich das direkt auf den Stick als Notfallbetriebssystem. Und genauso wie gerade erwähnt, für so große Daten von Spielen, Videos und all sowas schließe ich so eine USB-Festplatte an. Also im Schnitt ca. 20 GB, je nachdem, was man braucht, ist man ganz gut dabei, man kommt auch nicht weniger auf.
Ja. Ich benutze eine 1 Terabyte Festplatte, die habe ich hauptsächlich nur für die Fotos. Weil
ja, also es gibt natürlich noch weitere Möglichkeiten. Also ich bin ja da an der Stelle ganz bekloppt und habe zu Hause im Prinzip ein kleines Rechenzentrum. Ich bastel da viel auch mit Raspberries rum, wenn wir das schon mal gehört haben. Die Raspberries?
Ja,
die sind auch teuer geworden.
Die sind auch teuer geworden.
Die sind auch teurer geworden, genau. Und gerade dann als zentralen Datenspeicher so ein kleines schwarzes Network Asset Storage, ja, eine NAS, wo alles bei uns drauf landet, was dann also auch, ich sag mal, an der Technik so aufgebaut ist, dass zwei Platten sich spiegeln und da kann selbst der Strom ausfallen und dann ist immer noch alles in Ordnung. Aber das ist dann schon wirklich...
Ja, aber ist schon Wahnsinn, ist schon ein kleines Ding jetzt inzwischen alles bringen kann.
Kommen wir aber nochmal zurück zu den Linux und zu den Rezepten, die wir hier an der Stelle dann auch gleich ausprobieren können. 15:30 Uhr, wir sind noch gut in der Zeit. Dann kann ich noch ein bisschen was zu den Rezepten erzählen. Dieter, erste Ausgabe, Tuppenhof. Da war also sehr breit diskutiert und besprochen worden. Da wurden auch Fragen gestellt. Auch ich habe dazugelernt und freue mich, wenn ich da noch was dazulerne. Hier vor allem Marco hat da an der Stelle so auch so den Startschuss gegeben. Ich mache Mastodon. Ja. Hab dann auch gleich in demselben Atemzug im Prinzip gesagt, Facebook, ihr könnt mich mal. Das ist mein letzter Post hier und ich werde dann also gucken, dass ich Ende des Jahres dann also das Facebook-Profil, was noch von mir existiert, was auch über die Jahre, ein bisschen mal was immer wieder bekommen hat, werde ich dann löschen und dann sagen, Facebook, bitte sorgt dafür, dass das Zeug von euren Servern verschwindet und ich mache dann nur noch mit Mastodon. Und eins, was ich jetzt schon nach wenigen Wochen, im Grunde genommen seit 4 Wochen an Erfahrung gemacht habe, ist, es wird dir nicht präsentiert an irgendwelchen Neuigkeiten, Nachrichten, was durch Algorithmen gesteuert ist, was in irgendeiner Form von irgendwelchen Leuten besonders gepusht wird, weil vielleicht gerade irgendwo Wahlkampf in Ungarn ist oder sonst in irgendeiner Form irgendwelche Interessengruppen besondere Meinungen vertreten und die also dann auch hier in meine Birne rein transportieren wollen. Nein, das ist da ganz entspannt. Die Leute sind ganz anders drauf. Und wenn ihr das selbst mal ausprobieren wollt, dann ist das einer dieser Rezepte, die wir haben. Und das Rezept, was wir jetzt gleich angehen, ist das hier unten links. Ja, ich trinke den Mojito lieber.
Ist das ein Mojito? Was für eine
Minze?
Mojito.
Nee, Minze ist nicht Mojito, ne, Mausi? Egal. Also das werden wir gleich ausprobieren können. Und wie gesagt, es gibt also hier gedankenswerterweise auch heute etwas, was nicht unbedingt direkt mit Linux Mint zusammenhängt, aber mit Linux und mit einer Geschichte, die die Jugend heute in der Regel eher interessiert. Wir haben nämlich Gäste da aus Leverkusen auf Lahn, von einer befreundeten Linux-User-Gruppe. Wir sind also auch hier in der Region vernetzt. Ja, wir haben nicht nur den Blick auf Cast, sondern sind also auch mit unseren privaten Netzwerkkontakten, also auch weiter vernetzt. Der ist nämlich heute da aus Oplan, der Axel und der Rudi. Ja, der Rudi mit der roten Kappe, ein Karl-Urgestein, der mit mir zusammenfasst. Nee, du hast nicht zusammen mit mir gegründet. Ne? 2004 haben wir uns gegründet, die Karl. Und der Rudi 2008. Brauchen schon eine lange Zeit. Sind heute da und die können zeigen, Linux und Spiel. Ja, Gaming. Das kann nämlich heutzutage durchaus auch schon eine recht leistungsfähige Infrastruktur, Technik genutzt werden, mit Linux genutzt werden, um zu spielen. Ich bin zugegebenermaßen nicht so der große Gamer, weil ein bisschen was ich kann, ist Mahjong und wie ist dann noch unter Linux? Solitär. Da hört es dann bei mir aber auf, aber da ist der Axel dann, da kann ich da anschauen. Dann möchte ich vorstellen, die beiden Kalib-Mitglieder, die haben meistens hier solche Schildchen, den Hardy, ja, und rechts daneben den Klaus, die also auch schon ziemlich lange dabei sind, beziehungsweise Hardy seit gut einem Jahr jetzt, ne? Die auch so ihre Erfahrungen mit Linux gemacht haben und dann so ergänzend dazu beitragen können, uns nerdigen Fachidioten, die also da mit den Begriffen immer rumschmeißen und meinen, wir müssten da den großen Level raushängen lassen, auch mal ein bisschen runterzuholen und zu sagen, wir müssen einfach mal ein bisschen einfacher dran gehen. Wir müssen nicht erzählen von, ich weiß nicht was, RAM-Leveln und System Control und dann gehst du in die Bash und dann machst du mal ein Pass-WD. Nee, also das muss dann also auch mal so präsentiert werden, dass Sie da auch insgesamt auch was mit anfangen können. Das wollen wir heute versuchen. Dazu kommt dann noch hier unser Haus und Hof, Dokumentar, Fotograf, Videograf, der Bodo, der uns den ganzen Tag hier, und das hat er auch am ersten Video schon hervorragend gemacht, mit Video und Foto dokumentiert und natürlich an der Stelle auch schon sehr lange dabei ist. Ich glaube, du bist mit der älteste Mitglied in der Kalu nach mir.
Ja.
Ne? Irgendwie 2005, 2006, ne?
Ich glaube sogar 2004, wenn ich jetzt hier bin.
Dann kennst du ja noch unsere Muffinsfee, die Renate Rieden.
Ja, die kenne ich
ja. Ja, die ist leider heute nicht da. So, also wir sind also hier an diesem Rechner, meiner steht hier dann auch zur Verfügung, bereit. Frank, da, Salz, auch Wind. Oder mehr so, das was du mit dem Tuxedo.
Ja, ich kann ein bisschen Tuxedo zeigen.
Ja. Frank ist also von Kultur vom Gras, der im Grunde genommen mit der Kalus zusammen die Dieselveranstalter sind. Computerfreunde wieder rein. Wir sind heute. Ist jemand da? Doch nicht. Sind leider nicht vertreten. Aber wir sind stets daran interessiert und wer sich in irgendeiner Form in diese ganze D-Day-Geschichte mit einbringen möchte, rennt offene Türen ein. Und da haben wir 17 Uhr einen Abschied. Ja, ich habe den Link nicht da, einen QR-Code für Signal-Gruppe. Vielleicht kannst du ihn gleich dann nochmal einblenden. Der ist wirklich herzlichst willkommen, beteiligt euch, macht mit. Die Idee ist das, was wir daraus machen. Und dann können wir jetzt loslegen. Bitte schön.
Eine Bemerkung, wenn ich darf. Der Umstieg auf Linux und auf die Linux-Anwendungen, wer da so skeptisch ist, so von wegen, ich muss jetzt ein Betriebssystem parallel installieren und wo lasse ich denn meine Daten und so weiter. Es gibt eine große Menge von sehr guter Software, wie beispielsweise OpenOffice oder Office Libre, die auf beiden Betriebssystemen laufen. Ja. Das heißt, das ist unter anderem einer der Gründe, warum München gescheitert ist. Wenn man hingeht und einfach sich mal diese OpenOffice oder so runterlädt und die unter Windows ansetzt, dann kann man sehen, ob man mit den Buttons und mit den Sachen klarkommt. Mhm. Und man kann auch feststellen, ob man die Excel-Tabelle, die der Freund unter Windows erstellt hat und allem rübergeschickt hat, ob man die mit dem OpenOffice dann aufkriegt und ob man sie vor allen Dingen hinterher wieder so abspeichert, dass der Freund mit seinem Windows sie seinerseits auch wieder aufkriegt.
Das ist so die, kann inzwischen auch
ja, das ist jetzt nur ein polemisches Beispiel. Das ist jetzt nur ein polemisches Beispiel. Also in der Zwischenzeit ist es tatsächlich so, dass die untereinander ziemlich viel meschen. Ich wollte nur darstellen, dass man diese Vorbehalte auf diese Weise vielleicht verkleinern kann. Ja. Dass man also nicht gleich in eine Linux-Installation rein muss, sondern dass man vielleicht auch mal erstmal gucken kann, was für Software läuft auf Linux genauso wie auf Windows. Und dann guckt man sich das dann auch mal damit klarkommt.
Linux läuft problemlos, wenn ich jetzt hier abspeichere, entweder über Microsoft oder über LibreOffice. Ich arbeite damit schon seit Jahren.
Ich auch.
Ja. Also, es muss nicht wirklich gleich der harte Schnitt sein, man muss sich das installieren. Man kann das wirklich ausprobieren. Also der, zugegebenermaßen, wenn man also jetzt einen USB-Stick fertig macht, wir können das nachher hier mal probieren, dann dauert das mit dem Starten ein bisschen länger. Ist klar, weil so ein Speichermedium ist nicht das Schnellste. Das Schnellste ist immer noch im Grunde genommen eine Festplatte, beziehungsweise man spricht ja heute auch von SSDs. Da sind da gar keine drehenden Scheiben mehr drin, sondern dann ist das nur noch Elektronik. Dauert ein bisschen länger. Aber das ist wirklich gefahrlos, einfach kann man machen, kann man ausprobieren. Ne? Haben Sie alle Ihre Rechner mitgebracht heute? Beim nächsten Mal, wir können es dann hier auch mal zeigen, wie das dann so aussieht. Du kannst das ausprobieren, den Stick selbst anzufertigen, ist auch unter Windows relativ simpel möglich. Ja, es gibt also hier bei D-Day auf dieser Webseite, auf dem Angebot D.Day, die Möglichkeit, wie man sich sonst nicht herstellen kann. Ist sehr gut beschrieben, ist wirklich für jeden verständlich. Und selbst wenn darum bekennen sollte, helfen da kann, da können wir sie dann darin unterstützen. Gut, dann sage ich jetzt mal, machen wir mal 5 Minuten Pause. Dann machen wir alle Türen und Fenster auf, soweit es geht. Lassen hier nochmal frische Luft rein und dann sage ich einfach mal frisch ans Werk. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.